Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob.
Herzlich willkommen, lieber Anton, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser fünften Folge unserer vierten Staffel. Ich freue mich mal wieder sehr.
Hallo, ich freue mich auch.
Und Anton, du hast heute hoffentlich ein Thema vorbereitet für uns.
Ausnahmsweise.
Aber bevor wir dazu kommen, muss ich dich natürlich fragen, worum ging es denn in der letzten Folge, Anton?
Okay, also wenn ich jetzt diese Prüfung bestehe, dann können wir in die neue Folge einsteigen sozusagen.
Genau, ansonsten Prüfungswiederholung, Zweitversuch.
Oha, okay. Nee, ich hoffe, ich bin bereit dafür, denn in der letzten Folge ging es um die Herkunft der indoeuropäischen Sprache. Und du, lieber Jakob, hast uns auf eine Reise mitgenommen, wo du uns zwei Theorien vorgestellt hast, also zwei Theorien, die erklären, woher das Indoeuropäische kommt, und hast auch aktuelle Untersuchungen gezeigt, die diese Theorien auf den Prüfstand gestellt haben. Näheres könnt ihr dann in der letzten Folge nachhören.
Wunderbar.
Super. Ja, lieber Jakob, hast du denn schon Feedback zu der Folge erhalten?
Ja, wir haben Feedback von Paul bekommen.
Mhm.
Und Paul bedankt sich für diese Folge, denn er findet die Thematik zu den Ursprüngen und den Verwandtschaften von Sprachen unfassbar spannend. Und er informiert uns auch darüber, dass man uns sehr wohl mehrere Stunden lang am Stück hören kann. Und er bescheinigt uns definitiv auch, dass wir den Bildungsauftrag ihm gegenüber erfüllt haben. Er hat auf jeden Fall schon einige Male sein erlerntes Wissen an Familie oder Freunde weitergeben können. Paul spricht uns ein großes Dankeschön aus für die tolle Unterhaltung und freut sich auf viele weitere spannende Folgen. Lieber Paul, vielen Dank.
Ja, Paul, vielen lieben Dank für das tolle, nette Feedback und die E-Mail. Genau, wir haben aber auch noch ein weiteres Feedback oder eine kleine weitere Bewertung bekommen. Nämlich auf Spotify, da kann man nämlich auch Kommentare hinterlassen.
Zwinker, Zwonker.
Emilie schreibt uns in diesem Kommentar: Danke für diese sehr spannende Folge. Da merkt man doch, wie viele Sprachpfade es eigentlich noch zu erkunden gibt. Und dem kann ich nur zustimmen. Danke, Emilie, für diese weise Worte. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende der kleinen Feedback-Runde.
Ja. Wir sind am Ende der Feedback-Runde angelangt und es wird Zeit, Anton. Bist du bereit?
Ich bin ready.
Nach dieser wahrscheinlich kürzesten Feedback-Runde der Welt. Nee, wir hatten schon kürzere, glaube ich. Das ist gelogen. Aber sehr bald gehen wir jetzt zu dem Thema über, das du vorbereitet hast. Bin schon sehr gespannt und lege mir gerade Stift und Zettel zurecht und ich freue mich. Lieber Anton, ich freue mich.
Das freut mich, dass du dich freust. Jakob, ich mache heute keine lange Einführung. Ich denke, in der letzten Folge, die ich gemacht habe, habe ich mein Guthaben an Zeit für Einführungen verballert. Deswegen dachte ich, in medias res, heute ohne viel Umschweife, verkünde ich sofort das Thema, worum es geht.
Okay, ich bin gespannt.
Jakob, liebe Zuhörerinnen, es geht heute um die deutsche Grammatik.
Oha.
Ja, ich wollte dieses Thema schon lange besprechen. Dieses Thema ist aber viel zu groß für eine Folge. Das merkt man spätestens dann, wenn man sich Duden-Grammatik in die Hand nimmt und merkt, was für ein dicker Oschi das eigentlich ist.
Aha.
Die Inspiration für diese Folge bekam ich aber aufgrund von Alltagsbeobachtungen, die ich neulich in Bezug darauf, als ich die Folge vorbereitet habe, gesehen und gehört habe. Mir ist nämlich ein Satz aufgefallen, den ich irgendwo in der Stadt gehört habe, nämlich, dass die deutsche Grammatik ja so in Anführungsstrichen schwierig sei. ich nehme an, das war ein Satz, der von jemandem gesagt worden ist, der oder die Deutsch als Fremdsprache hat und einfach nur an dieser Stelle reflektierte, dass ja die Grammatikregeln sehr, sehr komplex sind.
Ja.
Und dann gab es noch eine zweite Beobachtung, die sozusagen die Motivation für diese Folge festigte, nämlich, dass aktuell ja eine Zeit der Abiturprüfungen sind. Und egal ob Deutsch oder Englisch Abitur, ist es auch so, dass die Lehrerinnen und Lehrer bei der Abiturkorrektur ja auch korrigieren müssen und dann Korrekturzeichen verwenden. Und auch die Grammatik wird selbstverständlich überprüft und dann schreiben die Lehrerinnen dann immer ein GR oder ein G an den Rand. Das erinnerte mich, aufgrund der Gespräche, die ich neulich geführt habe mit Lehrerinnen, erinnerte mich das selber an diesen riesen Klotz an Diskussionen, die rund um die beste Grammatikvermittlung an der Schule geführt worden sind. Noch aus den Studienjahren und auch danach war ich in diesem Diskurs drinne.
Ja, ja, okay,
Ich denke, an beiden diesen Beispielen können wir kristallisieren, dass Grammatik als etwas verstanden wird, was relativ schwierig zu erwerben ist, was auch im Abitur noch eine große Rolle spielt. Also man sollte auch grammatikalisch richtig schreiben und somit was auch richtig und falsch sein kann. Dann dachte ich so, okay, das ist ein Anlass für diese Folge, nämlich zu fragen, was eigentlich Grammatik ist, wenn Grammatik so viel Bedeutung in unserem Alltagsleben einnimmt, sei es in den Schuljahren oder sei es vielleicht auch in der Arbeit. Da dachte ich mir so, müssen wir mal thematisieren und besprechen.
Ja, das finde ich sehr spannend. Bin natürlich ein bisschen beleidigt, dass du jetzt auf meinem Gebiet wilderst. Also für alle zur Einordnung, in der Linguistik beschäftigt man sich ja nicht nur mit Grammatik, aber manche Forschende schon, und so jemand bin zum Beispiel ich, und andere Forschende, zum Beispiel Anton, der beschäftigt sich eigentlich nur wenig mit Grammatik.
Und deswegen dachte ich mir so, jetzt wird mal Zeit, dass ich mich mal ein bisschen damit intensiver beschäftige und, wie gesagt, mein altes Wissen nochmal reaktiviere und jetzt nochmal auch up-to-date komme, was bestimmte Debatten und bestimmte Diskurse angeht innerhalb der Grammatik.
Oha. Okay.
Aber halt. Für alle, die vielleicht gerade jetzt schon dabei sind, abzuschalten und denken, oh mein Gott, Grammatik, da kommen bei mir gerade Flashbacks aus der Schulzeit, ich möchte damit nichts zu tun haben, wartet bitte kurz. Denn ich werde jetzt, wie gesagt, nicht erklären, was Grammatik per se ist und wie man richtig schreibt und richtig grammatikalische Sätze bildet. Das ist nicht die Intention dahinter. Wir werden heute also nicht den Dun-Grammatik durchgehen, sondern was ich heute vorbereitet habe, ist, dass wir uns anhand von drei Mythen anschauen, was Grammatik eigentlich auch nicht ist und somit bestimmte Sichtweisen auf die Grammatik, die in der Öffentlichkeit möglicherweise noch kursieren, aufbrechen und zeigen, wie wissenschaftlich mit Grammatik umgegangen wird.
Interessant.
Also fangen wir an mit dem ersten Mythos. Und Mythos Nummer 1 lautet, es gibt die eine Grammatik des Deutschen.
Oha.
Jakob, würdest du diesem Mythos zustimmen?
Nein. Moment.
Gut.
Ich würde dem der Aussage widersprechen. Es gibt nicht eine Grammatik des Deutschen.
Jetzt wollen wir mal hinter diesem Mythos blicken und schauen, warum es nicht die eine Grammatik des Deutschen gibt. Gehen wir zunächst kurz in die Geschichte. Wo kommt eigentlich Grammatik als Wort her? Denn die Grammatik geht auf das Griechische zurück mit dem Wort Gramma, was wortwörtlich übersetzt Buchstabe bedeutet. Also in diesem Sinne ist Grammatik eine Art Buchstabenlehre. Und im Lateinischen später wurde daraus dann die Ars Grammatica. Und die Ars Grammatica galt als Sprachlehre und kann auch als Sprachkunst übersetzt werden. Die Ursprünge weisen also auf eine enge Verbindung zwischen dem Wort Grammatik, wie wir das heute gebrauchen, und der Schriftlichkeit, der Schrift hin. Das ist die erste Schlussfolgerung. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass man natürlich früher in antiken Griechenland und auch im antiken Rom natürlich nicht die deutsche Grammatik erforschte, sondern man beschäftigte sich natürlich mit der griechischen und lateinischen Grammatik, also auch insbesondere in Bezug auf die Übersetzung. Viele Schriften wurden im Latein aus dem Griechischen oder Altgriechischen übersetzt. Und da war das wichtig, natürlich eine bestimmte Regelhaftigkeit der Sprache offenzulegen, um die Übersetzung systematisch immer wieder durchzuführen.
Mhm. Mhm.
Im Mittelalter dann, also wir springen jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Zeit, im Mittelalter war dann die Grammatik ein Teil des sogenannten Triviums der Septim Artes Liberales,
ja,
also der sieben freien Künste. Und diente somit auch primär dem Lesen klassischer antiker Texte in Latein und Griechisch. Also auch hier steht der Übersetzungsaspekt ganz, ganz im Fokus. Und auch aufgrund von dieser ganzen Bezüge zum antiken Griechenland, zum Latein und auch im Mittelalter zu den Septim Artes Liberales haben wir auch noch viele Begriffe in der Grammatik, die aus der lateinischen Sprache kommen. Vielleicht können sich unsere HörerInnen auch an Begriffe wie Kasus, Numerus, Konjunktiv, Substantiv erinnern.
Mhm.
Das sind alles Begriffe, die ja nicht deutsch per se sind, sondern ihren Ursprung aus dem Lateinischen haben.
Ja.
Aber auch da im Mittelalter war das noch keine Grammatik des Deutschen. Eine systematische deutsche Grammatik entstand erst viel später mit dem Buchdruck, und dann später auch mit den Forderungen nach einer standardisierten Schriftsprache, der Entstehung von Nationalstaaten und dem Rückgang des Lateinischen, alles Aspekte, die wir schon mal von dir, lieber Jakob, in Bezug auf Standardsprache auch mal reflektiert haben.
Mhm.
Was ist nun also Grammatik heute? Weil offensichtlich haben wir ja Grammatik auch in der Schule, im Fach Deutsch, gehabt, aber wir haben ja dort nicht per se lateinische Schriften übersetzt. Laut Wolfgang Immo ist die Grammatik eine Ansammlung von Aussagen über den Bau einer Sprache.
Mhm.
So einfach es auch klingt, so komplex kann es natürlich werden, wenn man versucht, den Aufbau einer Sprache mit Aussagen zu belegen und zu sammeln.
Ja.
Den formalen Kern einer Sprache machen dabei zwei Komponenten aus. Und das klingt jetzt sehr komplex, aber Jakob, vielleicht kannst du mir bei dieser Sache ein bisschen helfen. Wenn du einen Satz produzieren möchtest, welche zwei Arten von Regeln oder Sammlungen brauchst du, um zu diesem Satz zu kommen?
Ich glaube, was du meinst, sind grammatische Bezüge, grammatische Regeln.
Mhm.
Und
ja, genau.
Dann brauche ich als, das sind meine Regeln. Und dann habe ich noch die Dinger, die eigentlich in Beziehung gesetzt werden. Und das ist der Wortschatz oder die Lexik.
Genau, das sind die zwei wichtigen Bestandteile einer Sprache, nämlich das Lexikon, also die Sammlung aller Wörter einer Sprache. Und dann natürlich die grammatischen Regeln, die uns dann sagen, wie wir diese Wörter in Verbindung bringen können, damit am Ende ein Satz oder eine größere Einheit entsteht. Und das ist die enge Definition der Grammatik.
Mhm.
Nach dieser engen Definition gehören also nur bestimmte Bereiche zur Grammatik dazu. Und jetzt nenne ich einfach mal ein paar Fachbegriffe, um zu gucken, was zu diesem engen Begriff der Grammatik dazugehört.
Ja.
Zu der engen Definition gehört die sogenannte Morphosyntax. Das besteht aus zwei Wörtern, Morpho und Syntax, Morphologie und Syntax. Und dieser Teilbereich der Grammatik beschreibt, wie Wörter grammatisch verändert werden müssen, wenn sie mit anderen Wörtern im Satz verbunden werden sollen. Das kennen wir. Das kennen wir unter Veränderungen der Wörter, wenn wir einen Satz bilden wollen. Zum Beispiel die Konjugation eines Verbs. Also wir kennen die Infinitivform von Verben sprechen zum Beispiel. Wenn ich dieses Verb aber in einen größeren Kontext setze und sagen möchte, dass ich die Person bin, die sprechen, in Anführungsstrichen, dann muss ich das Sprechen verändern und passe das an die Person, die spricht an. Und dann sage ich nicht, ich sprechen, sondern ich spreche.
Mhm.
Das ist die Morphosyntax, die Anpassung der Wörter an andere Wörter im Satz.
Ja.
Und wenn wir natürlich dann die Wörter schon aneinander anpassen, dann spielt noch eine weitere Sache bei der Grammatik eine wichtige Rolle, nämlich wie die Wörter im Satz verteilt sind. Das merken wir immer dann, dass die Verteilung der Wörter im Satz wichtig ist, wenn wir einfach die normale Verteilung der Wörter in einem klassischen Satz verändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Jakob hört mir aufmerksam und gespannt bei dieser Klassifikation der Grammatik zu, ist alles unmarkiert, also klingt alles für uns okay grammatisch, das passt alles. Wenn ich aber sagen würde, mir aufmerksam und gespannt hört bei der Klassifikation der Grammatik Jakob zu, entsteht eine Markierung. Und diesen Teilbereich dieser engen Definition nennt man halt ganz einfach die Verteilung der Stellung der Wörter im Satz, also die Distribution. Und da gibt es auch Regeln, die uns sagen, wie Wörter im Satz verteilt sein müssen, damit das ein grammatischer Satz ist. Und das sind die syntaktischen Regeln. Das ist die enge Definition. Also, wie verteilen wir die Wörter im Satz und wie passen wir die Wörter aneinander im Satz an? Kannst du mir noch folgen, Jakob?
Ja, das ist gerade noch möglich.
Okay. Nach der weiten Definition der Grammatik, und die lehne ich jetzt an ein Handbuch der deutschen Grammatik von Henschel und Wade, packe ich natürlich alles in die Shownotes rein, können noch weitere Bereiche zur Grammatik dazugezählt werden. Dazu gehören viele Bereiche, zum Beispiel auch die Lautlehre, über die wir hier schon gesprochen haben, die Phonologie und die Phonetik. Also hier konkreter die Frage, welche Laute es in einer Sprache gibt und wie sie sich auf das Sprachsystem auswirken. Wir können aber auch eine Ebene weitergehen und die wörtliche Ebene uns anschauen. Und auch da ist dann die Frage interessant, wie Wörter aufgebaut sind und wie sie verändert werden können. Vielleicht hier nur als kurzer Exkurs. Wörter sind nicht unveränderbare kleine Brocken der Sprache, sondern auch Wörter bestehen aus noch kleineren Bestandteilen, sogenannte Morpheme. Deswegen heißt auch die Lehre, die sich mit den Wörtern, ich sage jetzt mal ganz einfach, beschäftigt, die Morphologie. Und zu diesem weiten Begriff gehört, oder kann man zumindest auch, die Graphematik dazu zählen, also der Teilbereich der Sprachwissenschaft, der sich mit der Verschriftlichung von Lauten, also wie kommen wir von der lautlichen Ebene hin zu einer Graphemebene, der Buchstaben der schriftlichen Ebene im Text. Dann immer natürlich auch mitgemeint ist dann auch die Rechtschreibung, also wie schreiben wir dann die Wörter richtig. Es sind also eigentlich zwei ganz verschiedene Sichtweisen auf die Grammatik und somit auch zwei verschiedene Sichtweisen auf die Frage, wie das System einer Sprache beschrieben werden kann.
Es ist auch ganz wichtig, also viele Leute verwechseln eigentlich immer Grammatik oder Linguistik allgemein einfach mit Rechtschreibung. Also ganz oft, wenn ich sage, ich bin Linguist oder auch wenn du das sagst, ist dir das, glaube ich, schon mal passiert, vielen KollegInnen passiert es, dass die Menschen dann sind, oh, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage. Oder, oh, nee, jetzt das habe ich jetzt bestimmt nicht richtig geschrieben oder so. Und das ist uns eigentlich egal. Also wir finden es eigentlich eher interessant, wenn Menschen was Auffälliges machen, sprachlich, also irgendwie das besonders verschriftlichen oder eine Sache besonders aussprechen oder vielleicht eine besondere grammatische Konstruktion verwenden, die man nur in einem Dialekt findet oder so. Das ist eigentlich sehr spannend. Also am langweiligsten sind eigentlich die Menschen, die immer ganz, ganz korrekt sprechen, korrekt in Anführungszeichen. Und deswegen also auch die Rechtschreibung ist ein gesellschaftliches Projekt, das quasi auf die Graphematik als Verschriftlichung der Sprache zurückgreift, aber die Rechtschreibung selbst ist nicht Teil von Grammatik und eigentlich selbst auch gar nicht Teil der Linguistik, sondern es sind andere Menschen, der Rat der deutschen Rechtschreibung, die sich um Rechtschreibung kümmern. Und da sitzen natürlich auch LinguistInnen drin, so ist es nicht. Es gibt natürlich Berührungspunkte, aber wir sitzen nicht da in unseren Büros und lesen Unmengen an Text und sagen dann, das war richtig geschrieben und das war falsch geschrieben.
Das macht das Fach ja auch spannend und interessant, vor allem dann, wenn Auffälligkeiten auftreten und SprachwissenschaftlerInnen auf der Ursachensuche sind, warum diese Auffälligkeit, diese Ungrammatikalität hier entstanden ist. Womit hängt das zusammen? Können wir das beschreiben? Mhm. Und das ist der Kern der Grammatik, nämlich die Beschreibung des Baus der deutschen Sprache. Und ich denke, wir sehen, dass aufgrund dieser zwei unterschiedlichen Auffassungen von der Grammatik schon eine gewisse, ja, Vielfalt der Sichtweise auf die Grammatik klarer wurde. Aber ich möchte nochmal genauer auf diese Vielfalt der Grammatik eingehen. Es gibt nämlich natürlich viele Wege, die uns nach Rom führen. In diesem Falle viele Wege, die den Bau der deutschen Sprache ja beschreiben. Mhm. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar von diesen Wegen an. Die nennen sich Grammatiktheorien, um einfach mal die Bandbreite zu sehen, wie unterschiedlich die Theorien der Grammatik innerhalb der Grammatik sein können. Und ich fange an mit der Theorie, die für die meisten, die an deutschen Schulen zur Schule gegangen sind, auch bekannt sein sollte, nämlich die traditionelle, die strukturalistische Grammatik, die wir häufig mit den zwei Wörtern verbinden, nämlich die Wortarten und die Satzglieder. Das sind Begriffe, die stehen auch heute noch in den Schulbüchern. Da müssen sich die Schülerinnen und Schüler durcharbeiten. Also werden Wortarten untersucht. Und Wortarten, was sind Wortarten? Wortarten sind Klassen, bei denen die Wörter der Sprache nach bestimmten Regelmäßigkeiten in der Form und ihren Bedeutungsmerkmalen zusammengefasst werden. Satzglieder dagegen sind Klassen, die nach Funktion im Satz zusammengefasst werden. Also Wortarten können im Satz als Satzglieder auftreten, und auch mehrere Wörter bilden dann ein Satzglied, weil diese Wortgruppe dann eine Funktion im Satz einnimmt. Schauen wir uns nochmal den Unterschied genauer an zwischen den Wortarten und den Satzgliedern. Und dafür schauen wir uns mal folgendes Beispiel an. Der Satz lautet: Das interessierte Publikum hört der schön spielenden Musikerin zu. So, in diesem Satz haben wir zwei Substantive, nämlich Publikum und Musikerin. Beides dieser Wörter gehören zu der gleichen Wortart Substantiv. Aber diese zwei Substantive nehmen in diesem konkreten Satz zwei unterschiedliche Satzgliedfunktionen ein. Sie gehören nicht zu demselben Satzglied, sondern sie sind Teile von verschiedenen Satzgliedern. Das Substantiv Publikum gehört mit das interessierte Publikum zu dem Satzglied Subjekt dazu. Und hier sehen wir schon einen wichtigen Unterschied, nämlich dass Satzglieder aus Wortgruppen bestehen können. Mhm. Das interessierte Publikum ist also ein Subjekt. Die Musikerin dagegen gehört zu einem anderen Satzglied, nämlich mit den anderen Wörtern der schön spielenden Musikerin zu dem Objekt. Nur weil Musikerin und Publikum die gleiche Wortart sind, heißt es nicht, dass sie automatisch gleiche Satzglieder sind und sein müssen. Deswegen ist das wichtig und deswegen wird es auch in der Schule auch immer wieder aufgebrochen und aufgeteilt, dass es die Wortarten gibt, also Kategorien, nach denen die Worte klassifiziert werden können, und dann auch die Satzglieder gibt, also eine Kategorisierung nach Funktion in einem Satz. Aber das war jetzt nur eine Art der Beschreibung des Aufbaus einer Sprache, der deutschen Sprache, also der deutschen Grammatik. Es gibt aber noch viele verschiedene andere Zugänge, wie der Aufbau eines Satzes und somit auch folglich einer Sprache erklärt werden kann.
Ja.
Zum Beispiel gibt es die sogenannte Dependenz- und die Valenzgrammatik, die einen anderen Schwerpunkt in ihrer Beschreibung legt. Was diese Theorie interessiert, sind vor allem Beziehungen zwischen Wörtern im Satz, wobei das Verb häufig das zentrale Element dieser Erklärung ist. Und diese Theorie geht davon aus, dass das Verb in einem Satz dann Lücken oder Leerstellen entstehen lässt, die dann von bestimmten Wörtern gefüllt werden können in einer bestimmten grammatischen Form und andere Worte dann das nicht können. Es gibt aber auch noch eine andere Grammatiktheorie, die sogenannte generative Grammatik nach Chomsky, die sich zu einer ganzen Schule an verschiedenen Grammatikmodellen entwickelt hat. Mhm. Und sie legt noch eine andere, eine dritte Sichtweise, wie Sprache aufgebaut ist. Nach dieser Konzeption wird Grammatik nicht nur als die Gesamtheit der morphologischen und syntaktischen Regeln und Phänomene beschrieben, sondern sie beschreibt die Gesamtheit des gesamten sprachlichen Wissens einer Sprecherin, ihre sogenannte Kompetenz, die grammatisch korrekte Sätze in ihrer Muttersprache zu bilden. Mhm. Also viel globaler, viel größer als einfach nur die Regeln, nach denen Wörter in einem Satz verbunden werden.
Ja.
Nach diesem Ansatz wird ein Satz als eine Zusammenfügung aus zusammengehörenden Wortgruppen verstanden, die miteinander aber nicht in einer linearen Beziehung stehen, so wie bei Satzgliedern das der Fall ist. So, ein Satz besteht aus verschiedenen Satzgliedern, sondern hier stehen diese Wortgruppen in einer hierarchischen Beziehung zueinander. Mhm. Und somit kann man dann den einfachen Satz oder auch den komplexen Satz in so einer wunderschönen Baumstruktur aufzeichnen, wo dann nicht nur in einer Ebene etwas steht, sondern hierarchisch, also untereinander, dann auch Dinge abgeleitet werden. Ich habe eine Abbildung, die ich dann auch in die Shownotes packe, damit diese Baumstruktur eines Satzes auch mal deutlicher wird, was ich damit meine. Diese Theorie, diese Methode versucht das dann zu visualisieren und zu erklären. Okay, ich denke, ich habe mit dem schwersten Mythos angefangen. Aber wir sind am Ende des ersten Mythos angekommen und ich denke, dass was wir jetzt gesehen haben und was ich hoffe, was jetzt rüberkommen konnte, ist ein kleiner Perspektivwechsel. Die Grammatik sind also nicht nur einfach Regeln in Schulbüchern, sondern Grammatik im wissenschaftlichen Sinne sind verschiedene Beschreibungsarten und Beschreibungstheorien des Aufbaus einer Sprache. Und da gibt es nicht nur eine Grammatik, sondern es gibt verschiedene Grammatiken, verschiedene Sichtweisen, wie der Aufbau einer Sprache erklärt werden kann.
Mhm.
Kommen wir zu dem Mythos Nummer 2. Die Grammatik ist unwichtig, weil wir die Sprache ja sowieso intuitiv von Geburt aus richtig verwenden können. Jakob, was denkst du dazu?
Naja, wir haben ja gerade gelernt, dass Grammatik eigentlich ein Set an Regeln beschreibt, wie einzelne Sprachbestandteile, wie einzelne Worte miteinander verbunden werden können zu sinnvollen Äußerungen. Und genau dieses intuitive Beherrschen einer Sprache ist auch das intuitive Beherrschen der Grammatik einer Sprache. Also wenn man Deutsch als Erstsprache spricht, dann versteht man die Grammatik des Deutschen intuitiv. Und das ist ganz interessant, das ist das Schöne an Sprache eigentlich. Jeder Mensch kann Sprache, alle können Sprache, aber die wenigsten können explizit sagen, das ist jetzt eine Regel des Deutschen oder das und das ist eine Sache, das passiert im Deutschen. Die Menschen können es nur produzieren, aber nicht selber analysieren. Und das ist quasi mit den Grammatiktheorien, die du jetzt gerade vorgestellt hast, mit denen wird also versucht, das in der Linguistik explizit zu analysieren. Die grammatischen Regeln, die die Menschen jeden Tag, die wir alle, du und ich, Anton und die ZuhörerInnen, jeden Tag so in dem täglichen Reden ja sowieso befolgen, weil wir das eben in unserem Spracherwerb so gelernt haben.
Mhm. Ich finde es großartig, wie du die These schon im Endeffekt beantwortet hast. Kommen wir zur nächsten These. Nein, Spaß.
Sorry.
Du hast es gerade richtig eingeordnet. Das ist nämlich auch der Grund, warum diese These, diese Mythos überhaupt in diese Folge geschafft hat. Nämlich, diese Unterscheidung zwischen eine Sprache beherrschen, also die Anwendung von grammatischen Regeln, und dem Unterschied zu den Analysefähigkeiten über die Grammatik. Das eine ist Grammatik anwenden, das andere ist über die Grammatik sprechen. Und das sind verschiedene Paar Schuhe. Und deine Beobachtung ist richtig, also L1-SprecherInnen, also Menschen, die eine Sprache wie zum Beispiel die deutsche Sprache als Erstsprache erwerben, man sagt ja auch häufig im Volksmund dazu Muttersprache, sie verfügen also offensichtlich über eine Art implizites Grammatikwissen. Also sie können grammatische Sätze bilden, ohne die Bildungsregeln oder ihre Gesetzmäßigkeiten korrekt und konkret benennen zu können. Um diese konkrete Benennung der Gesetzmäßigkeiten durchzuführen, brauchen wir explizites Grammatikwissen. Also man kann die auch in Form von Regeln aufstellen oder Merksätzen oder auch Termini, Fachwörter, die dann uns dabei helfen, die Sprache explizit zu beschreiben.
Mir fällt gerade eine explizite Grammatikregel ein, aber aus dem Fremdspracherwerb, weil das ist der Unterschied zwischen Erstsprache und Fremdspracherwerb. Im Fremdspracherwerb wird dieses Grammatikwissen oft explizit gemacht und dann wird es auch einem auch so beigebracht, und zwar aus dem englischen Fremdsprachunterricht. Da gibt es im Deutschen diesen Merkspruch he, she, it, das S muss mit.
Ja.
Und das ist quasi eine grammatische Regel. Wenn ich also die Personalpronomina he, she oder it im Englischen verwende, dann muss das Verb im Präsens zumindest ein S haben. So kann ich die Regel formulieren. Ich kann die Regel je nach Grammatiktheorie auch anders formulieren. Vollkommen egal. Aber so wird es gemacht. Und das lernen natürlich Menschen, die Englisch als Erstsprache lernen, nicht. Also wir, die bekommen nicht mit 3 im Kindergarten beigebracht, he, she, it, das S muss mit, sondern das lernen die intuitiv, implizit, richtig, einfach indem sie sich abgucken, wie die Erwachsenen reden im Prinzip.
Richtig. Und das ist auch natürlich der Grund, warum es in der Schule heute Grammatikunterricht gibt. Weil es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler lernen sollen, über die Sprache zu reflektieren, über den Aufbau der Sprache zu sprechen und nicht nur die Sprache anzuwenden. Das ist eine andere Kompetenz, eine andere Fähigkeit, über eine Sprache sprechen zu können, als nur mit der Sprache.
Ja. Also es wird quasi versucht, das grammatische Wissen, das eh schon da ist, implizit einmal explizit zu machen.
Genau. Und diesen Unterschied zwischen implizitem Grammatikwissen und explizitem Grammatikwissen merken wir vor allem dann, wenn uns die Erklärung für eine Rechtschreibung fehlt. Wir wissen, dass das Wort so geschrieben werden muss, aber wir können das nicht richtig nachvollziehen, warum das der Fall ist. So im Falle von dem Satz, das Laufen fiel mir schwer. Und da die Frage, schreibe ich das Laufen, also das Wort Laufen, jetzt groß oder klein? Laufen ist ja eigentlich ein Verb, also muss es klein geschrieben werden. Aber mit explizitem Wissen kommt man hier an dieser Stelle weiter, weil man dann auch erklären kann, dass Laufen in diesem Fall substantiviert wird. Das Laufen ist nämlich hier kein Verb mehr. Und das können wir zum Beispiel auch an dem das davor, Artikel davor erkennen. Oder auch bei der Satzgliedanalyse, also welche Funktion im Satz nimmt jetzt dieses Laufen ein. Das explizite Grammatikwissen hilft uns also in diesem Fall, nicht nur zu sagen, schreibe ich das Laufen groß oder klein, sondern auch bei der Erklärung, warum Laufen in diesem Fall groß geschrieben werden muss.
Genau. Laufen ist ja in diesem Satz Subjekt, das Laufen fiel mir schwer. Und ein Verb kann niemals Subjekt sein. Also das ist eben auch ein Hinweis, das muss jetzt ein Substantiv sein. Weil wir jetzt gerade schon wieder von Rechtschreibung sprechen, also wird Laufen groß oder klein geschrieben. Rechtschreibung, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Rechtschreibung ist eigentlich selbst kein Teil von Grammatik, aber Rechtschreibung, die deutsche Rechtschreibung, bezieht sich ganz oft auf Grammatik. Also eigentlich ist es natürlich andersrum. Laufen ist ein Substantiv und deswegen sagt der Rat der deutschen Rechtschreibung, das muss hier groß geschrieben werden. Andersrum, wenn wir natürlich schreiben, müssen wir uns das überlegen. Da müssen wir den Weg andersrum gehen und fragen uns halt, ja gut, wird das jetzt groß oder klein geschrieben? Ah, was ist es denn? Ist es hier ein Substantiv? Erkenne ich das vielleicht daran, ob Laufen im Moment ein Subjekt ist oder ein Verb im Satz und so weiter und so fort.
Richtig. Ja, und ich denke, wir können an dieser Stelle das auch abrunden, weil wir das gesehen haben, wo der Unterschied zwischen der impliziten und expliziten Grammatik also ist. Und warum explizite Grammatik wichtig ist, sei es jetzt im Deutschunterricht, sei es also auch bei der Erklärung von bestimmten Rechtschreibregeln oder auch grammatischen Unstimmigkeiten, die natürlich dann auch wichtig sind in dem korrekten, in Anführungsstrichen korrekten Gebrauch von grammatischen Regeln. Und auch vor allem in Bezug auf die Fremdsprache, die du ja auch schon angesprochen hast, da sind diese Regeln auch wichtig, weil wir eine Fremdsprache anders lernen, als wir die L1, die Erstsprache, erwerben. So, und nun sind wir bei dem letzten Mythos für heute angekommen, Mythos Nummer 3. Und der lautet, dass die Grammatik uns sagt, wie wir die Sprache richtig verwenden sollen.
Oh.
Und die leitet sich natürlich und logisch von anderen Thesen ja irgendwie ab. Erstens, Grammatik beschreibt den Aufbau einer Sprache. Zwar gibt es nicht die eine Grammatik, aber es gibt verschiedene Theorien, die den Aufbau einer Sprache beschreiben. Dann haben wir gesagt, es ist wichtig, auch die explizite Grammatik auch zu kennen, um über Sprache zu sprechen. Also gibt es, so die Schlussfolgerung, ja irgendwelche Regeln und irgendwelche Handbücher, die uns sagen, wie die Sprache richtig in Anführungsstrichen verwendet werden soll.
Naja.
Ja, und ich denke, dieser Mythos hält sich hartnäckig, weil wir das aus der Schule auch wiederum kennen. Klassenarbeit, Thema Wortarten oder Satzglieder in der, keine Ahnung, 7., 8. Klasse. Man hatte das Gefühl, es ist alles richtig bestimmt worden. Und dann kommt die Klassenarbeit zurück, batz, Note 3 oder 4. Die Grammatik kann ich also doch nur befriedigend oder ungenügend beherrschen. Also reicht nicht für eine bessere Note.
Ja, oder auch das, was du am Anfang meintest, dass eben natürlich Grammatik auch eine Fehlerart ist in einem Text, den Schülerinnen und Schüler schreiben. Und dann ist da vielleicht mal irgendeine Flexionsendung falsch, weil anders weitergedacht wurde oder so. Und dann ist das natürlich ein Grammatikfehler. Und dann, wenn es ein Fehler ist, dann ist es halt nicht korrekt. Also gibt es quasi korrekte und inkorrekte Grammatik oder eine korrekte Verwendung und eine inkorrekte Verwendung von Grammatik.
Genau, genau. Und wenn jetzt unsere HörerInnen warten, dass ich als nächsten Auflösungspunkt sage, es ist alles Quark und das ist alles unwichtig, die muss ich leider enttäuschen. Denn auch an diesem Punkt ist es nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken, wo wir dann sagen können, bei der Grammatik kann man nichts falsch machen. So ist es nicht. Wir müssen eine andere Perspektive auf die Grammatik einnehmen. Und hier werden zwei Begriffe wichtig, nämlich die sogenannte präskriptive, die normative Grammatik und die deskriptive Grammatik, die beschreibende Grammatik. Wenn wir vor allem im Bereich dieser Fehlerkultur, der grammatischen Fehlerkultur sind, dann wird diese präskriptive Grammatik wichtig. Die präskriptive Grammatik verfolgt das Ziel, zu beschreiben, wie in Anführungsstrichen korrekt gesprochen und geschrieben wird, oder anders ausgedrückt, sie dient auch zur Steuerung des Sprachgebrauchs. Sie legt konkret fest, was richtig und gutes Deutsch ist, beziehungsweise jetzt genauer auf den Satz bezogen, was auch ein grammatischer Satz ist. Und im alltäglichen Verständnis wird also die Grammatik als eine Art Regelwerk, wie so eine Straßenverkehrsordnung verstanden, die dann der Sprachverwendung zugrunde liegt, und alle SprecherInnen dieser Sprache sollten sich an diese Regeln, an diese Ordnung halten.
Sonst kommt die Polizei.
Und ein wichtiges Regelwerk für die deutsche Grammatik ist die Duden-Grammatik. Aber hier gibt es ein kleines, Problem, weil die Duden-Grammatik ist weniger ein präskriptives Werk, sondern es ist vielmehr ein deskriptives Grammatikwerk. Was meint jetzt diese deskriptive Grammatik, die beschreibende Grammatik? Ihr Ziel ist ein grundlegend anderes. Sie versucht nicht festzuschreiben, wie korrekt gesprochen und geschrieben werden soll, sondern ihr Ziel ist es, das Sprachsystem und seine Vielfalt zu beschreiben, den existierenden Sprachgebrauch festzuhalten, wie zu dem Erscheinungsjahr des Bandes dann auch geschrieben und gesprochen wurde. Es geht also vielmehr um die Offenlegung der Prinzipien, wie Sprache aufgebaut ist, ohne zu bewerten, ob es richtig oder falsch ist. Es sind also weniger Regeln, die dort beschrieben werden, sondern man könnte sagen Regularitäten.
Oder Muster.
Muster auch in der Sprache, die mehr oder weniger stabil sind. Und ich habe nochmal reingeschaut in die aktuelle Duden-Grammatik. Die 10. Auflage haben wir. Und dort steht tatsächlich im Vorwort auch drin, dass ihr Ziel ist, den Aufbau der deutschen Sprache anhand der Einheiten Satz, Wortgruppe und Wort umfassend und fundiert zu beschreiben. Und weiter geht es dann im Vorwort. Das Ziel der vorliegenden 10. Auflage der Duden-Grammatik ist es, zur Vertiefung und Erweiterung des Wissens über das Gegenwartsdeutsche und damit zu einem der zentralen Anliegen unserer Sprachgemeinschaft beizutragen. Und das finde ich halt super spannend. Es geht nämlich genau um diesen expliziten Punkt, also die explizite Grammatik, die Regularitäten, die Muster einer Sprache zu beschreiben.
Das heißt, die Duden-Grammatik schreibt gar nicht vor, wie man korrekt oder eben dann vielleicht nicht korrekt Deutsch schreibt oder spricht, sondern die Duden-Grammatik beschreibt eher, wie die Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz und allgemein deutschsprachige Menschen eben Deutsch verwenden, also Deutsch benutzen und auch grammatische Regeln benutzen.
Genau.
Also es wird quasi eher analysiert.
Richtig. Alles andere wäre auch ein extrem schwieriges und ja auch nicht wirklich transparentes Unterfangen, weil wer soll die grammatischen Regeln, wenn es wirklich Regeln wären, wenn es ein vorschreibendes Grammatikwerk gäbe, denn überhaupt festlegen? Wer ist die Institution in der Bundesrepublik Deutschland, die diese Position einnehmen könnte? Für die Rechtschreibung haben wir so ein Organ, nämlich, das hast du auch genannt, Rat der deutschen Rechtschreibung. Aber für die Grammatik ist es der Duden Verlag. Außerdem ist dann noch die Frage, wer in diesen Gremien alles sitzt, mit welchen Intentionen und Sichtweisen diese Personen dann auch sitzen und wer auch die Autorinnen von diesen Büchern sind, mit welchen Intentionen sie auch da drin sitzen. Sprich, ein vorschreibendes Grammatikwerk zu produzieren, das für alle bindend ist, ist ein sehr, sehr schwieriges und aufwendiges Unterfangen.
Und es würde ja auch der Sprache, also einer Sprache gar nicht gerecht werden, wenn man sie einmal vorschreibt, also wenn man einmal vorschreibt, wie sie zu benutzen ist, und dann gilt das die nächsten 500, 600, 700 Jahre so. Das kommt auch vor in Gesellschaften, aber ist seltener und ist dann nicht gerade von Dauer.
Ja, ja, ja.
Ja, und wie man jetzt schon rausgehört hat, Anton, wir in der Linguistik, wir sind natürlich an der deskriptiven Grammatik interessiert. Also uns interessieren Sprachbeschreibungen und Sprachanalysen und uns interessieren, wie die Menschen Sprache benutzen. Was uns weniger interessiert, ist, Menschen vorzuschreiben, wie sie Sprache zu benutzen haben. Das interessiert uns in der Linguistik eigentlich gar nicht. Vielleicht den ein oder anderen Linguisten oder die ein oder andere Linguistin mal hobbymäßig, leider. Aber nicht hauptberuflich. Und die präskriptive Grammatik, die verteufeln du und ich, aber trotzdem nicht, denn es gibt Kontexte, also die vorschreibende Grammatik, die verteufeln wir trotzdem nicht, denn es gibt Kontexte, in denen sind die ganz gut, nämlich in der Schule. Also um Menschen erstmal beizubringen, wie man über Grammatik so denken und sprechen kann oder auch im Fremdsprachunterricht.
Ja.
Da kann man natürlich auch, muss man sogar einfach grammatische Regeln klar machen und den Lernenden dann auch klar machen, hey, es ist schon schlauer, wenn du dich an diese Regeln auch hältst. Aber diese Regeln sind natürlich auch veränderlich. Also der Fremdsprachunterricht vor 50 Jahren im Französischen, im Englischen war ein anderer wie heute, weil sich das Französische und das Englische innerhalb dieser 50 Jahre natürlich auch geändert hat. Ja? Also,
ja, und auch das Deutsche.
Auch das Deutsche natürlich.
Eine perfekte Überleitung.
Ja, also wenn eure Eltern oder wenn ihr Eltern seid und eure Kinder lernen irgendwas und ihr merkt dann, das habe ich aber anders gelernt, das ist doch falsch. Nein, vielleicht hat sich die Sprache einfach gewandelt, ja.
Und ich habe ein Paradebeispiel für eine Veränderung der grammatischen Regeln mitgebracht, um einfach auch aufzuzeigen, wie sich die Duden-Grammatik in den letzten, oh, jetzt muss ich mal überlegen, Pi mal Daumen 70 Jahre, auch gewandelt hat. Nämlich die Frage, sagt man wegen dem oder wegen des? Das ist ja eine Streitfrage in der Gesellschaft. Und in der Duden-Grammatik aus dem Jahre 1959 stand dazu dieser Frage nämlich drinne, dass wegen, also die Präposition wegen, hochsprachlich den Genitiv verlangt. Also sprich wegen des. Wegen des Lehrers habe ich jetzt eine 5 bekommen. Und da steht weiter, der Dativ ist veraltet, umgangssprachlich oder landschaftlich. Also damit ist nicht die Landschaft per se gemeint, sondern eher regional verteilt. 2016 stand in der Duden-Grammatik dazu Folgendes. Die folgenden Präpositionen erlauben mehr noch in der gesprochenen Sprache auch den Dativ. Und in der Auflistung stand da auch wegen. Sprich, hier hat sich ein Wandel ereignet. Nämlich ist hier jetzt auch möglich, in der gesprochenen Sprache auch wegen dem Lehrer zu sagen.
Also es ist üblich. Es ist üblich, das so zu tun. Es ist ja eine Beschreibung.
Richtig. In der aktuellsten Duden-Grammatik wird hier auch nochmal expliziter der Bezug zu Häufigkeiten genommen. Hier wird also auch mit Zahlen argumentiert, wie häufig in geschriebener oder gesprochener Sprache dann wegen des oder wegen dem vorkommt. Also es geht jetzt nicht nur einfach nur darum zu beschreiben, wie das so ist, wie die Herausgeberinnen und Autorinnen das wahrnehmen, sondern hier wird auch empirischer aufgezeigt, in Häufigkeiten, in Prozentzahlen, welcher Fall nach der Präposition wegen kommt.
Ja, und das zeigt ja auch auf, dass sich Sprache stetig wandelt. Zwar langsam, nicht von einem Tag auf den anderen, aber ständig und stetig. Und deshalb wäre eben so eine präskriptive Grammatik, also wenn wir einmal festlegen würden, das Deutsche ist so, fertig, Punkt, das würde gegen die Natur von Sprache selbst gehen. Also die, in der Natur der Sprache ist ganz fest verankert, ist quasi ein Grundprinzip von Sprache, dass sie sich ständig und stetig wandelt. Und das, was manchmal so eine ältere Generation vielleicht als irgendwie falsch oder inkorrekt bezeichnet, das ist dann in 100 Jahren der Standard oder in 150 Jahren vielleicht. Also wegen des stirbt aus, liebe Menschen. Es wird wegen dem werden.
Diese Schlagzeilen gibt es dann,
wegen
genau.
Dem,
es gibt dann diese Schlagzeilen.
Genau, und wegen dem ist, wird wahrscheinlich das Rennen machen, so wie es ausschaut. Und wegen dem ist nicht falsch und auch nicht korrekt. Es ist üblich und es ist häufig. Und das ist quasi das, womit man in der Grammatik, in der beschreibenden Grammatik argumentiert.
Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich fasse also noch mal ganz kurz zusammen, was wir heute uns angeschaut haben. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was unter dem Wort Grammatik zu verstehen ist. Und ich habe drei gängige Mythen aufgestellt, um sie noch aufzubrechen und zu zeigen, was Grammatik eigentlich nicht ist und was Grammatik eigentlich ist. So haben wir zuerst geklärt, dass es nicht die eine Grammatik gibt. Die Grammatik ist nicht nur das, was in den Schulbüchern steht, was wir damals im Deutschunterricht gelernt haben. Es sind verschiedene Beschreibungen und Beschreibungsweisen, wie Sprache aufgebaut ist. Es gibt viele verschiedene Konzepte und Theorien, von denen wir wirklich nur an der Oberfläche kratzend nur ein paar angeschaut haben. Ja. Da lasse ich den Vortritt, mein lieber Jakob, dir.
Oha.
Da kannst du uns gerne mal eine Grammatiktheorie aussuchen und vorstellen.
Mal sehen.
Aber wir haben gesehen, dass es halt nicht die eine Theorie gibt. Und dann haben wir gesehen, dass es auch nicht heißt, dass wenn man die Grammatik explizit nicht lernt, dass man nicht auch grammatisch korrekte Sätze bilden kann. Man muss unterscheiden zwischen der impliziten Grammatik und auch der expliziten Grammatik, also denjenigen Fähigkeiten, die uns erlauben, grammatische Sätze zu bilden, und denjenigen Fähigkeiten, den expliziten Grammatikfähigkeiten, die uns helfen, über diese Sätze zu sprechen, also auch zu erklären, warum sie so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Und dann zum Schluss haben wir gesehen, dass in unserer Gesellschaft auch die Grammatik als so eine Art Regelwerk verstanden wird. Wir schauen in die Grammatik und gucken uns, wie richtig Sprache verwendet werden soll. Und das ist aber auch nicht ganz richtig. Das ist nur die präskriptive Grammatik, die das macht. Viel häufiger beziehen wir uns aber auf die beschreibende Grammatik, die uns nur Auskunft darüber gibt, was üblich in einer Gesellschaft ist, wie üblich die Sätze dann gebildet werden. Also unterschiedliche Charaktere. Und somit hoffe ich, dass wir dieses Wort der Grammatik jetzt ein bisschen aufbrechen konnten und so ein bisschen an verschiedenen Punkten reinschauen konnten, um festzustellen, dass die Grammatik ja eigentlich gar nicht gibt, sondern das sind verschiedene Beschreibungsweisen. Und mal gucken, wohin wir dann irgendwann mal einen weiteren Sprachpfad einschlagen und was wir da noch in der Grammatik gemeinsam erkunden werden.
Ja, lieber Anton, vielen Dank für diese Folge. Du hast wirklich ein Fass aufgemacht. Beinahe würde ich sagen, ein Fass ohne Boden.
Ohne Boden, ja.
Also die Grammatik ist wirklich ein großer Themenbereich und auch ein großer Teilbereich der Linguistik. Ja, ich bin gespannt. Also wir hatten bisher wenig Grammatisches. Mm. Ich freue mich drauf, wenn wir das jetzt öfter mal anpacken, diesen Themenbereich, den du jetzt eigentlich im Prinzip nur angerissen hast. Also du hast jetzt auch wieder so einen Grundstein gelegt mit so ein paar wichtigen Unterscheidungen, also deskriptive, präskriptive Grammatik, implizites, explizites Grammatikwissen. Es gibt verschiedene Grammatiktheorien. Hm. Das ist alles wichtig. Und jetzt kann man eigentlich sehr gut drauf aufbauen, ja.
Mhm. Du hast meine Intention also verstanden.
War es dir zu ungrammatisch bisher immer?
Nein, ich bin ja Pragmatiker im Herzen, aber ich finde grammatische Phänomene auch sehr, sehr spannend. Ich finde es häufig sehr schwierig zu erklären, was die eine oder die andere grammatische Regel oder grammatisches Muster ist. Und ich fand es aber jetzt mal gut, das aufzubröseln, aufzubrechen. Und es gibt auch übrigens noch ein Thema in der Grammatik, zu dem ich gerne hin möchte. Vielleicht in irgendeiner anderen Folge, einer anderen Staffel. Aber ich wusste, dass ich das nicht in eine super mega Grammatik 3 Stunden extra Special Folge reinpacken kann, sondern dass ich das auf jeden Fall aufbrechen muss. Und deswegen sind wir hier.
Okay, du hast quasi dir gerade eine Brücke gebaut für eine weitere Grammatikfolge, die du mal in Zukunft machen möchtest.
Genau, ich grüße den Zukunfts-Anton.
Ja, da fällt mir ein, ich muss auch noch irgendwann mal meine Genus-Trilogie beenden.
Genus, warte mal, hatten wir nicht schon 3 Folgen?
Ja, mit Lena Völkening hatten wir 3.
Ja, so die zähle ich mit.
Ach, vielleicht gilt das. Ah, das gilt. Ah, perfekt. Ja, dann muss ich da ja gar nichts mehr machen. Ich dachte immer, ich bin da noch so ein bisschen in der Bringschuld. Ah, okay, na gut. Naja, dann. Stimmt eigentlich. Ist die Trilogie beendet. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ach, und vielleicht off the record, es fehlt ja auch noch eine Folge zu diesem Thema.
Wie meinst du?
Naja, zu dieser Trilogie gehört auf jeden Fall noch ein Begriff, den du auch in deiner restlichen Zeit als Sprachwissenschaftler immer wieder anschaust, aber noch keine Folge dazu gemacht hast. Und ich bin so ein bisschen auch schon ungeduldig.
Echt? Ach so, naja. Ja, mal gucken. Mal gucken.
Ja, was könnte es sein? Schreibt uns in die Kommentare.
Also fehlt, ich dachte, ich bin off the hook mit der Trilogie, aber jetzt sagst du mir ja gerade, ich muss doch noch mal was machen. Also ich muss die Trilogie doch noch beenden. Naja, mal sehen, mal sehen. In der nächsten Folge nicht. So viel kann ich schon verraten.
Damit kann ich leben.
Lieber Anton, vielen Dank für diese Folge, für diesen Startschuss in die Grammatik. Ich freue mich sehr, was da noch kommen wird in den nächsten Staffeln und Folgen. Mhm. Wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann könnt ihr uns Sternchen dalassen oder Herzchen auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder überall da, wo ihr sonst diesen Podcast anhört. Mhm. Ihr könnt außerdem einen Kommentar dalassen auf Spotify zum Beispiel, wie Anthony heute am Anfang der Folge einen vorgelesen hat. Oder auf Apple Podcasts, das freut uns auch immer. Oder auch auf Instagram, wo wir auch zu finden sind.
Ja, slidet in unsere DMs.
Genau, neben den Kommentaren könnt ihr uns natürlich auch eine ganz normale Nachricht schreiben auf Instagram. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adressen sind unten in den Shownotes aufgeführt. In einer Nachricht könnt ihr uns auch Themenvorschläge machen. Am besten getrennt, sodass Anton nicht liest, welche Themen ihr mir vorschlagt. Oder dass ich nicht lese, welche Themen ihr Anton vorschlagt. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, in 2 Wochen. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und bis dahin. Tschüssi.
Dem schließe ich mich an. Ciao.
Und genau. Hammer.
Dieses Geräusch macht mich fertig.
Oh Gott, ja, nee. Lieber nicht. Sorry für diese weirde Situation gerade.
Und dann geht's los. 20 Minuten. Mündliche Prüfung.
Darf ich kurz mein Handy einstecken?
Oh, was ist denn los? Oh, ich bin, glaube ich, gerade abgerutscht. Upsi.
All good. Erkenne ich das vielleicht an der Satz, am Satz, an der
Meine These.
Darf ich ganz kurz eine Taube von meinem Fensterbrett vertreiben?
Das wollen wir nicht.
Das will ich nicht, ne? Müssen wir noch was sagen, Anton?
Nee, ich würde sagen, in diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt.
Sprachpfade?
Ich weiß es nicht, wo ich dachte, es kommt jetzt in den Reim.